ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen zum Podcast aus Leipzig. Wieder eine andere Stimme, wenn auch nicht ganz unbekannt im Podcast, aber ich stelle mich nochmal vor. Angela Tesch, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell, und auch ich darf mal wieder Tim Deisinger vertreten. Für Kontinuität und Vertrautheit im Podcast sorgt auch heute wieder NATO-General AD Erhard Bühler. Herr Bühler, ich grüße Sie.
Tag, Frau Tesch.
Herr Bühler, das AD außer Dienst trifft bei Ihnen ja nur offiziell zu. Nicht nur wir nutzen Ihre Expertise in allen Fragen militärisch, militär- und sicherheitspolitisch und auch die Einblicke, die Sie haben in die osteuropäischen NATO-Staaten. Sie sind gestern aus Budapest zurückgekommen. Von der Reise hatten Sie am Ende des letzten Podcasts gesprochen. Eine Sicherheitskonferenz der Orbán-Regierung, zu der Sie eingeladen waren. Hat Sie das eigentlich überrascht oder vielleicht auch misstrauisch gemacht?
Nein, das war eine Konferenz, die sich insbesondere mit der Lage auf dem westlichen Balkan oder besser gesagt dem zentral-südosteuropäischen Raum im Schatten des Krieges natürlich von Russland gegen die Ukraine auseinandergesetzt hat. Es war eine regionale Sicherheitskonferenz. Das sind also die beiden Problembereiche Bosnien-Herzegowina auf dem westlichen Balkan und natürlich auch der politische Konflikt zwischen Serbien und Republik Kosovo im Vordergrund gestanden. Teilnehmer waren nicht nur Regierungsvertreter, Vertreter der Politik, also auch aus Parlamenten, aus diesen Staaten der Region, Vertreter der EU. Der hohe Repräsentant war da aus Bosnien-Herzegowina, der Deutsche Christian Schmidt, ehemaliger Minister. Vertreter aus einem breiten wissenschaftlichen Bereich und Vertreter aus der Rüstungsindustrie und natürlich dann auch Militärs aus der Region. Und so waren das 400 bis 500 Menschen, die da zusammengekommen sind und sich 2 Tage lang mit dieser Thematik befasst haben, durchaus kontroverse Standpunkte ausgetauscht haben, aber nach meiner Wahrnehmung einig waren, den Frieden in dieser Region zu bewahren und vorhandene Konflikte auszuräumen.
Ich will mal zunächst bei dem Konflikt, dem Krieg bleiben, den die Russen in der Ukraine führen. Präsident Orbán ist ja für seine russlandfreundliche Politik bekannt. Er hat den schwedischen NATO-Beitritt hinausgezögert, quasi der Elefant im Raum, wie in Brüssel gerne gesagt wird. Wie haben Sie es erlebt?
Also der Elefant war nicht im Raum.
Er war nicht da?
Er war nicht da, nein. Er hatte kurzfristig absagen müssen, aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne. Aber es waren Regierungsmitglieder da. Es war auch so eine gute Diskussion. Ja, sicher, der Ministerpräsident Orbán, er hat den schwedischen Beitritt zur NATO, ebenso wie der Präsident Erdogan, aus der Türkei hinausgezögert. Das habe ich mehrfach kritisiert. Das war nicht gut, weil die Stärke der NATO in ihrer Geschlossenheit besteht. Und wenn dies aus anderen Motiven heraus in Frage gestellt wird, dann ist es zum Nachteil des Bündnisses insgesamt. Alle anderen Differenzen, die es mit ihm gibt, das will ich jetzt da im Podcast gar nicht thematisieren. Auf der anderen Seite ist aber Ungarn ein verlässliches Mitgliedsland der NATO und hat sich von Beginn an und gerade in den letzten Jahren sehr konstruktiv ins Bündnis eingebracht. Das muss man auch sagen. Sie haben nach langen Jahren der Vernachlässigung ihrer Streitkräfte bereits vor 10 Jahren begonnen, die Modernisierung ihrer Streitkräfte als Staatsziel aufzunehmen, haben bereits vor Deutschland das 2%-Ziel erreicht, also 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Tatsache ist aber auch, dass auch in Ungarn die Bedrohung des Westens durch Russland sehr ernst genommen wird. Und das äußert sich eben durch diese angesprochene Modernisierung der Streitkräfte und das äußert sich durch ihre NATO-Orientierung. Das passiert nicht unabhängig voneinander. Ungarn hat bereits 2016/17 Überlegungen angestellt, wie man das ungarische Heer wieder auf andere Beine stellen kann. Und wie man es vor allen Dingen nach dem Vorbild, nach dem Modell des deutschen Heeres neu aufstellen kann. Und dazu gab es und gibt es eine Kooperation mit dem deutschen Heer. Mit einhergeht da auch eine Rüstungskooperation mit deutschen Firmen, die wiederum in Ungarn investieren und auch die heimische Rüstungsindustrie mit einbeziehen. Also Ungarns Rolle ist, mal abgesehen von den Äußerungen des Ministerpräsidenten bei verschiedenen Anlässen, durchaus konstruktiv. Es ist aber nicht so, dass man so weit gehen würde, dass man Waffen an die Ukraine liefert. Ungarn weiß, dass eine Eskalation der Konflikte auf dem westlichen Balkan, aber auch eine Niederlage der Ukraine Rückwirkungen auf die Entwicklung des gesamten zentral-südosteuropäischen Raumes auch haben würde. Das war auch das zentrale Motiv, dass diese regionale Sicherheitskonferenz zustande gebracht worden ist.
Viel gelernt wieder über Ungarn, wusste ich alles so nicht. Habe immer gedacht, da geht man vorsichtig ran, wenn man sozusagen aus einem westlichen NATO-Staat kommt, weil es ein unsicherer Kantonist ist.
Ich würde gerne noch was ergänzen dazu. Also darüber hinaus, was ich gerade gesagt habe, gibt es seit Ende des Ersten Weltkrieges starke ungarische Minderheiten in allen Nachbarstaaten. Slowakei sehr stark, Rumänien noch stärker, Serbien aber auch in der Provinz Vojvodina und in der Ukraine. Das hängt mit den Gebietsabtretungen Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg zusammen. Das Verhältnis war nicht immer spannungsfrei, insbesondere auch mit der Slowakei. Letzteres hat sich, das muss man auch sagen, in der Regierungszeit von Orbán deutlich verbessert. Da hat sicher auch der Beitritt in die NATO und der Beitritt in die Europäische Union geholfen. Insbesondere aber der Wille beider Regierungen, also aus Budapest und aus Bratislava. Also heute ist es so, dass diese beiden Länder, Slowakei und Ungarn, zusammen mit Kroatien eine Heeresdivision der NATO in Ungarn aufbauen, die sogenannte multinationale NATO-Division Center. Auch im Kosovo-Konflikt versucht Ungarn zu vermitteln, ebenso in Bosnien-Herzegowina.
Das ist Ihnen ja eigentlich vertraut. Sie haben 2010 die Führung der KFOR-Truppen in Pristina im Kosovo übernommen. Können Sie noch mal sagen, welche Rolle Ungarn in diesem Konflikt jetzt aktuell spielt?
In beiden Regionen hat Ungarn auch auf der militärischen Seite Verantwortung übernommen. Zum ersten Mal hat ein ungarischer General die NATO-Truppe im Kosovo geführt und zurzeit führt ein anderer Ungar die EU-Truppe in Bosnien-Herzegowina. Und noch eins dazu, in dieser Tagung ist es gelungen, dass es zu bilateralen, informellen Gesprächen zwischen dem kosovarischen Verteidigungsminister und dem serbischen Vizeminister gekommen ist, der Serbien bei der Konferenz vertreten ist. Diese bilateralen Gespräche, die auf informeller Basis dann da geführt werden, dienen der Vertrauensbildung und das ist sicher das Wichtigste von solchen Konferenzen, Gespräche jenseits der Podiumsdiskussionen und Vorträge, Netzwerkbildung zwischen Politik, Diplomatie, Wissenschaft, Wirtschaft, Militär. Und es soll nicht bei einem Budapester Sicherheitsdialog bleiben. Es besteht die Absicht, eine solche Regionaltagung regelmäßig zu veranstalten. Also unterm Strich bin ich froh, dass ich dort war und das hat sich sicher gelohnt.
Herr Bühler, wir wollen auch im heutigen Podcast, der übrigens am Montagabend, kurz nach 7:30 haben wir angefangen aufzuzeichnen und ab Dienstag, 30. April, dann in Podcastform zu hören ist. Wir wollen natürlich über die Situation in der Ukraine sprechen, dabei auch auf die Auswirkungen der US-amerikanischen Militärhilfe für die Ukraine schauen, aber auch darauf, wie die russische Führung und die Armee reagieren. Außerdem haben wir uns vorgenommen, zur neuen Europarede des französischen Präsidenten zu sprechen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, haben Sie einiges anzumerken. Macron fordert ja sehr eindringlich eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik. Und was hat Boris Pistorius am vergangenen Mittwoch, 24. April, mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu ausgehandelt? Eine Kooperation, hieß es, die der Franzose mit einer innigen Umarmung besiegelte, vor allen Kameras, ein ungewöhnliches Bild. Aber wir fangen in der Ukraine an, Herr Bühler. Was muss gesagt werden zur operativen Lage jetzt in der Ukraine?
Also die große operative Lage der Ukraine ist unverändert dramatisch. Sie hat unverändert vorne bei den Truppenteilen nicht die Munition, nicht die Geräte, die sie braucht. Da wirkt sich jetzt diese Delle aus über viele Monate durch die Nichtlieferung gerade von amerikanischem Gerät. Am Boden ist die Lage ebenfalls gleich. Der Schwerpunkt liegt in der Mitte, also zwischen Bachmut und Avdijewka, jeweils westlich davon. Bei Bachmut ist der Schlüsselort im Westen von Bachmut Chassiv Yar und im Süden ist es die Nordwestecke von Avdijewka und ein Stück weit westlicher davon. Hier ist es tatsächlich gelungen, dass die Russen einen Einbruch erzielt haben in die Verteidigungslinie der Ukrainer dort. Wir haben schon darüber gesprochen, mit, ich weiß gar nicht mit wem, der vielen Vertreter im letzten
Podcast. In der letzten Woche, ja.
Kann sein, mit Herrn Kröger. Mhm. Der noch nicht ganz ausgeräumt ist, der nach wie vor eine Gefahr darstellt. Vor allen Dingen, wenn die Russen Truppenteile noch dorthin verlegen und versuchen, einen größeren Durchbruch zu erzielen. Allerdings glaube ich das nicht, denn ich sehe nicht die großen Reserven, die dafür notwendig wären. Aber dennoch ist es natürlich ein schwerer Schlag, den die Ukraine dort hinnehmen musste. Ansonsten die anderen Frontabschnitte, da hat sich nichts Neues getan. Da ist das gleiche Bild, schwere Kämpfe natürlich, da ist es nicht ruhig, aber kaum Geländeveränderungen, jedenfalls keine relevanten, eher marginale Geländeveränderungen für die eine oder für die andere Seite. Bei den Luftoperationen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, bei den Russen, aber bei den Ukrainern, lass mich dazu sagen, diese Nadelstichoperationen gegen die Ölindustrie gehen weiter. Es hat jetzt bei Krasnodar wieder eine Fabrik dort getroffen, eine Raffinerie getroffen. Es gibt aber auch militärische, ganz konkret militärische Ziele, wichtige Ziele, die wieder getroffen worden sind auf der Krim. An der Nordwestspitze der Krim hat es eine Luftverteidigungsstellung der Russen erneut getroffen. Das war schon vor einigen Monaten so. Eine S-400-Stellung, jetzt soll es wohl eine S-300-Stellung gewesen sein.
Ist das aus Ihrer Sicht eine Entlastung, eine kurzfristige Entlastung? Ich habe gelesen, dass der ukrainische Befehlshaber von einer sehr schwierigen Lage an der Front gesprochen hat. Muss man da inzwischen sagen, eine aussichtslose Lage?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also er hat sich ja gestern geäußert, ausführlich. Die Ukrainer gehen sehr transparent um. Sie nennen ja auch all die kleineren Ortschaften, die dort im Raum Avdijewka von den Russen eingenommen worden sind. Und er hat einen größeren operativen Überblick gegeben über die Lage am gestrigen Sonntag. Und wie Sie sagen, er spricht von einer schwierigen Lage. Ich lege noch mal einen drauf und sage, das ist schon eine dramatische Lage, wenn sich die Soldaten gegen die Angriffe aus Munitionsmangel nicht wehren können. Eine Ursache dieses Einbruchs, den ich gerade geschildert habe, war nämlich, dass dort eine Brigade aus der Front herausgelöst werden sollte und eine frische, allerdings nicht so schlagkräftige Brigade, aber die eine gewisse Zeit des Ausruhens hinter sich hatte, die sollte dort in die Stellungen reinfahren. Das ist schon für geübte Truppenteile ist das ein kompliziertes Manöver, aber wenn man keine Artillerie hat, dann ist es schier unmöglich. Und so ist es passiert. Die Artillerie würde ja die Russen abriegeln, nennen wir das. Mindestens aber niederhalten in dieser kritischen Phase. Aber weil keine Artillerie zur Verfügung stand, hat das eben nicht stattgefunden. Und die Russen haben die Chance genutzt und sind genau in diesen Wechsel hineingefahren, haben genau in diesen Wechsel hinein angegriffen, mit der Folge, die ich vorhin geschildert habe. Deshalb sage ich dramatisch.
Es gibt ja auch nach wie vor sehr viele Angriffe aus der Luft, Luftschläge der Russen. Kann man inzwischen sagen, weil das wechselt ja immer ein bisschen, was da die bevorzugten Ziele zurzeit sind?
Ja, also die Luftschläge sind tagtäglich eigentlich und insbesondere auf Kharkiv, das auch heute wieder betroffen war am heutigen Montag. Es hat heute mal wieder Odessa getroffen. Außergewöhnlich war dann am Wochenende, ich glaube von Freitag auf Samstag, ein etwas größerer Angriff wieder mit 34 Raketen und Marschflugkörpern unterschiedlichster Typen. Außergewöhnlich war auch, dass keine Drohnen dabei waren dieses Mal, aus welchen Gründen auch immer. Kann sein, dass sie wieder knapp sind mit Drohnen und erstmal wieder warten müssen, bis neue Lieferungen kommt. Ein Drohnenwerk der Russen ist ja von den Ukrainern angegriffen worden in den letzten Tagen. Mag sein, dass das auch eine Ursache ist. Aber sie werden sicher wieder Drohnen haben die nächsten Mal. Diesmal waren aber keine dabei. Die Ziele sind unverändert, die Städte unverändert, Kharkiv. Schwerpunkt war die Zentralukraine, aber es ist auch deutlich, dass Eisenbahnlinien angegriffen werden, auch in der Zentralukraine ein Bahnhof angegriffen worden ist mit Iskander-Raketen. Die zweite Änderung, die man sehen kann, ist, dass auch Versorgungseinrichtungen in der Tiefe angegriffen werden. Drei Flugplätze soll es getroffen haben mit anliegenden Versorgungseinrichtungen. Das ist aber nicht bestätigt. Das haben die Russen so vermeldet. Ob das tatsächlich so stimmt, das kann ich so nicht sagen.
Also es gibt Veränderungen. Diese dramatische Lage, wie Sie gerade sagen, es hat am vergangenen Freitag ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe gegeben, ein virtuelles, also man ist nicht so persönlich zusammengekommen. War das eine Krisensitzung? Wissen Sie, was da besprochen wurde, vielleicht auch wieder gefordert wurde von den NATO-Staaten?
Ich kann natürlich nicht sagen, was dort in einer solchen geheimen Sitzung gesprochen worden ist, weil ich es auch nicht erfahre, als pensionierter General. Aber was so in den Medien zu lesen war und was an den Ergebnissen dann nach der Sitzung öffentlich wurde, kann man ablesen, dass man sich wohl sehr intensiv erneut über die Luftverteidigungsmittel der Ukraine unterhalten hat. Leider nicht mit dem Ergebnis, das wir alle erhofft haben. Leider auch mit dem Ergebnis, dass die Amerikaner keine Patriot-Staffel oder Patriot-Batterie, wie sie sagen, liefern wird, dass auch die anderen Staaten hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Es bleibt also die eine Staffel, die Deutschland schicken will in den nächsten Tagen. Es bleibt dabei, dass die Niederlande einen Betrag von 150 Millionen, glaube ich, dazugeben wollen. Es ist neu, dass Spanien wohl Raketen schicken will, aber nicht das entsprechende Abschussgerät, also kein Gerät für eine ganze Staffel. Klar, die Raketen können abgefeuert werden dann von den amerikanischen Raketenwerfern oder von den deutschen Raketenwerfern, die von Amerika an Deutschland geliefert worden sind. Aber da ist die erhoffte Staffel auch nicht gekommen und in Griechenland ist man bisher auch nicht fündig geworden. Aber ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da wird man andere Möglichkeiten und andere Konferenzen nutzen, um das Thema immer wieder auf den Tisch zu legen und vielleicht die Verbündeten doch noch überreden, dass man hier helfen muss.
Wir hören von den Korrespondenten in der Ukraine, dass trotzdem so vorsichtige Hoffnung keimt, denn seit der vergangenen Woche ist ja das Militärpaket der US-Regierung von beiden Kammern freigegeben worden, nach monatelangem Streit. Normalerweise dauert es ja dann Wochen bis Monate, bis Munition, bis Gerät, schweres Gerät oder auch in dem Falle Raketen mit hoher Reichweite in der Ukraine ankommen. Dieses Mal soll das alles viel schneller passieren. Herr Bühler, wie geht das?
Also der Kongress hat die Mittel freigegeben für das gesamte Haushaltsjahr. 50 Milliarden Dollar für die Ausrüstung und Munition für die Ukraine. Während dieser monatelangen Auseinandersetzungen seit Ende November, die aus innenpolitischen Motiven heraus im Kongress geführt wurden, hat die US-Regierung offenbar schon einzelne Pakete geschnürt. Anders ist es ja nicht zu erklären und ist im Grunde genommen von mir und auch von anderen auch erwartet worden. Das erste Paket im Wert von einer Milliarde Dollar wurde sogleich geliefert oder es kommt in den nächsten Tagen an. Dass es aber in so kurzer Zeit bereitstand, zeigt die Planung, die Entscheidungen, die vorher in der Regierung getroffen worden sind, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kongress. Und das zeigt, dass die Geräte und die Munition zu einem ganz großen Teil von der US-Armee kommen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass das Material zu einem großen Teil bereits in Europa war. Und nur so ist es zu erklären, dass das so schnell ging.
Also kann man auch sagen, da war schon heimlich was unterwegs, bevor dann die endgültige Entscheidung getroffen wurde?
Das würde ich nicht sagen. Es hat so Vermutungen gegeben, dass es steht fest, dass die ATACMS-Raketen, die jetzt in diesem Paket sind, bereits seit März in der Ukraine sind, beziehungsweise waren. Sie sind ja seither zweimal eingesetzt worden, ohne dass das irgendwie bestätigt worden ist. Aber die gehören nach meiner Auffassung zu diesem sehr kleinen, immerhin 300 Millionen Paket aus dem Februar, März. Da hatte man die Mittel, die noch vorhanden waren aus anderen Rüstungsgeschäften, wo man eingespart hat, zusammengekratzt und hat da noch ein Paket aufgelegt. Und da waren offensichtlich schon die ersten ATACMS dabei, die man da geliefert hat, hat aber nicht darüber gesprochen, was ja auch gut ist.
Wenn Sie sagen, die heiß erwarteten Patriot-Batterien kommen nicht, aber dafür eben ATACMS. Können Sie noch mal sagen, was diese Rakete kann und vielleicht auch, wie schwierig das ist, so ein großes Teil dann wirklich in die Mitte der Ukraine zu transportieren? Braucht man dann Hubschrauber? Braucht man Gleise dafür? Herr Bühler, wie geht das ganz praktisch?
Also die Rakete wird ja ohne Abschussgerät geliefert, weil sie von vorhandenen Geräten abgeschossen werden kann. Also das sind die sogenannten HIMARS-Werfer, das sind Raketenwerfer, die Munition mit kleinerer Reichweite verschießen. Und diese ATACMS-Raketen, die eine Reichweite von 300 Kilometern haben, die werden mit exakt dem gleichen Gerät verschossen. Insofern ist es nur in Anführungsstriche die Rakete. Wie die Wege sind, ich glaube da, selbst wenn ich es genau wüsste, man kann sich das vorstellen, das wird nicht in einem ganz großen Konvoi nur durch die Ukraine gefahren, sondern das wird dezentral gemacht, das wird mit LKWs gemacht, möglichst verdeckt, vielleicht mal mit einem Anhänger bei einem Zug, der von Polen aus Richtung Ukraine fährt, aber sicher nicht so, dass das für Außenstehende, denn die Ukraine muss ja auch damit rechnen, dass es Spitzel gibt im eigenen Land, Spione gibt im eigenen Land. Und es muss sichergestellt sein, dass diese Leute das eben nicht mitbekommen.
Ich will nochmal auf die 300 Kilometer Reichweite eingehen. Sie haben immer eher gefordert, die Ukraine bräuchte Raketen, die weit hinter der Front eingesetzt werden könnten. Ist das dann das Mittel der Wahl?
Ja, genau. Das ist das Mittel der Wahl. Das kommt durch die Reichweite, die theoretische Reichweite von 300 Kilometern. Man braucht dann einen gewissen Sicherheitsabstand des Raketenwerfers zur Front, damit er nicht getroffen wird, bevor er seine Rakete abschießen kann. Muss man ein bisschen was abziehen. Aber mit dieser Reichweite können Sie die militärischen Ziele der Russen, Versorgungseinrichtungen der Russen beispielsweise und andere in allen Teilen der besetzten Ukraine treffen. Auch auf der Krim.
Kommen wir mal zur Bewertung dieses Pakets aus den USA. In der Neuen Zürcher Zeitung wird von einem Rettungsring geschrieben, den die USA der Ukraine dazu werfen. Das Bild Rettungsring, wenn man das aufnimmt, der hilft ja in der Regel, um sich kurzfristig über Wasser zu halten. Was kann denn diese Militärhilfe wirklich bewirken für die ukrainische Verteidigung?
Also da sind ja in diesem Paket Flugabwehrwaffen drin, Flugabwehrwaffen, die von der Schulter verschossen werden, also mit relativ kurzer Reichweite von wenigen Kilometern. Da sind größere Flugabwehrraketen mit dabei, das sind Raketen mit dabei, die für die Patriot-Staffel auch vorgesehen sind. Das ist das eine. Das andere ist Artilleriemunition. Mehrere Kaliber, 155 mm für die westlichen Artilleriegeschütze, die die Ukraine von uns bekommen hat. Das ist eine ganz große Verstärkung. Dann sind es Bradley Schützenpanzer erneut, ein Schützenpanzer, der sich sehr bewährt hat in der Ukraine. und viele andere Typen von geschützten Fahrzeugen, Lastkraftwagen, dann Panzerabwehrraketen unterschiedlicher Typen und Ausrüstung aller Art, vom Nachtsichtgerät bis letztlich zu den Ersatzteilen, die man braucht, um die ganzen Fahrzeuge auch nach Schäden wieder instand setzen zu können.
Wenn Sie das alles zusammenfassen, verhilft das der ukrainischen Armee dazu, wieder etwas Luft zu schöpfen, besser ausgestattet zu sein, vielleicht auch wieder angreifen zu können?
Naja, jetzt müsste es erstmal alles nach vorne gebracht werden, was nach vorne gehört. Und es ist noch nicht da. Das scheint mir so der Fall zu sein. Sonst wäre der Druck nicht so erfolgreich, den die Russen im Augenblick auf die Frontlinie ausüben. Ich glaube, das wäre jetzt spekulativ, wenn man sagen würde, aufgrund dieses Paketes könnten sie irgendwie wieder in die Offensive gehen. Ich glaube, da muss noch mehr kommen und das muss vor allen Dingen kontinuierlich kommen. Und da ist aber jetzt ein Grundstock da, den die Amerikaner vom Kongress bewilligt bekommen haben von 50 Milliarden. Und wir sprechen jetzt gerade von dem ersten Paket, das eine Milliarde umfasst. Sicher, Sie haben ja schon ein weiteres Paket jetzt angekündigt in der Größenordnung 3,9 Milliarden, glaube ich.
Aber langfristig über das Jahr verteilt, könnte man dann doch von einer Wende, wäre eine Wende im Krieg möglich zugunsten der Ukraine?
Tue ich mich auch schwer, Frau Tesch. Es haben ja einige gesagt, wenn man so in den Talkshows so mithört ein bisschen. Also jeder, der ein bisschen was versteht davon, der sieht ja, dass die Ukraine den Krieg verloren hat. Da habe ich mich schon mal gedacht, woher weiß der das? Also ich beschäftige mich ja mehrere Stunden am Tag mit dem Ukraine-Krieg. Ich könnte so eine Aussage nicht treffen. Umgekehrt kann ich natürlich auch keine Aussage treffen, die das Gegenteil sagt, ob da jetzt eine Wende möglich ist. Geräte sind nur ein Teil einer Fähigkeit, die es dazu braucht. Das andere wird durch das Personal gestellt, das wird durch das System der Ukrainer gestellt, das wird ermöglicht durch einen vernünftigen Einsatzplan, den sie aufstellen müssen. Also all diese Faktoren, die sehen wir ja nicht. Wir sehen jetzt nur das Gerät, das kommt.
Wenn wir auf die andere Seite der Front schauen, Sie haben schon den Druck angesprochen, den die Russen gerade machen, auch wenn sie in die Lücken reinstoßen. Wie reagieren denn die russischen Truppen und auch die Führung auf diese US-Lieferungen, die angekündigten und die jetzt auch eintreffen? Was fällt Ihnen da auf?
Also den Russen ist durchaus klar, dass sie jetzt ein Zeitfenster haben, vielleicht ein kurzes, hoffentlich ein kurzes, bis sich die Lieferungen für die Luftverteidigung und für die Front am Boden tatsächlich vor Ort auswirken werden. Und deshalb ist das, was wir jetzt im Augenblick sehen, so ein Rennen um Zeit. Die Ukraine werden das Material so schnell wie möglich zu ihren Truppenteilen bringen wollen, die Russen auf der anderen Seite werden versuchen, diese Zeit für sich zu nutzen, Geländegewinne zu machen, günstigere Ausgangsbasen zu bekommen für weitere Angriffe, ihre Luftangriffe fortzusetzen. Sie werden zweitens ihre Angriffe dort konzentrieren, wo sie das westliche Material vermuten. Ich hatte es vorhin ja schon mal anklingen lassen, dass man das, glaube ich, schon sehen kann in dem Luftschlag kurz vorm Wochenende. Eisenbahneinrichtungen, große Logistikzentren, die man treffen will, um den ukrainischen Nachschub zu behindern. Wobei das schwierig ist, weil die Ukraine eine sehr starke, stark dezentrale Logistik haben und vermeiden, dass sie eben so große Logistiklager irgendwo im Land aufbauen, wissend um die Bedrohung der Raketen.
Hätte denn Russland auch den Druck, wieder mehr Waffen, mehr Munition zu produzieren? Und ist da die wirtschaftliche Potenz überhaupt noch da, darauf zu reagieren und das zu steigern?
Also sie ordnen wohl alles der Rüstungswirtschaft unter. Das liest man überall. Personal wird für die Rüstungsindustrie eingesetzt, die eigentlich gar nicht aus der Rüstungsindustrie kommt. Studenten bauen die Drohnen zusammen, die aus dem Iran geliefert werden. Bei weitreichenden Flugkörpern geht die Produktion allerdings nicht so schnell, wie man das eigentlich bräuchte. Das heißt, da müssen sie tatsächlich auch haushalten. Auch das kann man ja sehen, auch wenn jetzt dort 34 Raketen und Marschflugkörper mal verschossen worden sind. Schwieriger ist die Neuproduktion von modernen Kampfpanzern, auch LKW. Deshalb sieht man immer mehr alte Fahrzeuge und alte Panzer, zum Teil aus den 50er und 60er Jahren. Also man muss dieses Bild des wirtschaftlichen Potenzials und der Rüstungsanstrengungen, der Steigerung der Waffenproduktion ein Stück weit differenziert sehen. Man darf aber, und das kann man auch, glaube ich, allgemein sagen, man darf Russland nicht unterschätzen, weder die Armee noch die Rüstungsindustrie. Aber wenn der Westen geschlossen bleibt und in dieser Entschlossenheit jetzt auch, wie in der vergangenen Woche, Mittel frei macht, um die Ukraine zu unterstützen, dann sehe ich da schon eine ganz reelle Chance.
Lassen wir uns hier einen Punkt machen. Das Stichwort Geschlossenheit nehme ich mal mit ins nächste Thema, nämlich die zweite Europarede von Macron, vom französischen Präsidenten. Der ist ja bekannt für kämpferische Reden, voller Pathos, scharfe Worte. Ziemlich explosiv klang ja die Aussage von Macron. Er hat fast 2 Stunden geredet in der vergangenen Woche. Zitat: Unser Europa kann sterben, Europa kann an uns sterben. Ist ein ziemlich krasser Satz. Wie wirkt das auf Sie? Zu viel Pathos, zu viel Druck, zu viel Provokation?
Naja, also es klingt schon dramatisch, was er da sagt und wie er das sagt vor allen Dingen. Aber er ist ja im Wahlkampf. Der Wahlkampf für das Europäische Parlament hat begonnen und es sieht ja gar nicht gut aus, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf in Frankreich. So wie er es gesagt hat, ist das sicher auch ein bisschen überspitzt, denn er beschreibt ja mit dem Wort, unser Europa kann sterben, Europa kann an uns sterben, einen Sachverhalt, der historisch betrachtet, der grundsätzlich richtig ist. Da müssen wir nicht in die Antike gehen, müssen nicht das Römische Reich nehmen. Schauen wir uns nur an, was jedenfalls zu meinen Lebenszeiten passiert ist. Auflösung Warschauer Pakt, auch zu ihren dann natürlich. Der Zerfall der Sowjetunion, der Zerfall Jugoslawien. Vorher die Auflösung der Kolonialreiche etc. etc. Also alles, was nicht gepflegt wird und nicht weiterentwickelt wird, wird mit der Zeit welk und geht dann schließlich ein, um dieses Bild zu gebrauchen. Aber dennoch, Sie haben schon recht, also für mich ist da auch zu viel Pathos und zu viel Druck mit drin. Natürlich hat er recht, dass wir uns nicht von den anderen komplett abhängig machen dürfen auf der Welt. Also ich meine jetzt Lieferketten, Medikamente, Energie, politische Abhängigkeit und dergleichen. Aber was die Sicherheit angeht, da sind wir gegenseitig voneinander abhängig in der NATO. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Im Übrigen auch gegenseitig abhängig, was die USA und Europa angeht. Die USA würde Wesentliches einbüßen, auch militärisch, aber insbesondere politisch und wirtschaftlich, wenn sich dort Europa so verhielte, dass es eben nicht diese enge Partnerschaft mit Amerika hätte.
Da kommen wir gleich drauf, Herr Bühler. Für mich klang es oder entstand auch die Frage, ist es möglicherweise auch ein Eingeständnis Macrons, dass sich eben so gar nicht so viel getan hat. Er hat ja 2017, da war er ganz frisch im Amt, seine erste Europa-Rede gehalten. Kann man die zweite Rede nicht jetzt auch so verstehen, dass seine Visionen von einer stärkeren EU eben nicht umzusetzen sind?
Ich weiß nicht, ob er der Typ ist, dass er da irgendwie öffentlich irgendwas eingesteht, aber es sieht so aus, es kann schon sein. Ich fand es schade, diese Rede damals 2017, man hätte einige Vorschläge ja aufgreifen können, hätte auch einige diskutieren können. Die Einbeziehung der französischen Nuklearwaffen beispielsweise, das er dort thematisiert hat, schon vor 7 Jahren. Also das ist alles nicht richtig aufgenommen worden und im Grunde genommen im Sand verlaufen. Jetzt aber scheint es mir zu spät zu sein im Augenblick. Wenn Sie große Veränderungen haben wollen, sollten Sie das nicht in der Krise machen, sondern Sie sollten es machen im tiefsten Frieden. Im tiefsten Frieden war Frankreich 2017, als er angetreten ist. Der französische Generalstabschef hat sich bei ihm beschwert, dass seine Mittel gekürzt worden sind. Daraufhin ist er am Tag seiner Amtseinführung entlassen worden. Das zeigt auch, dass auch von dort aus die Bedrohung nicht so eingeschätzt worden ist, wie sich dann tatsächlich im Jahr 2022 auch ganz deutlich für Europa zeigt. Jetzt scheint es mir zu spät zu sein, habe ich gesagt. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, dass die Ukraine den Abwehrkampf gewinnt. Und da könnte Frankreich natürlich wesentlich mehr tun, als es heute tut, wenn man das ins Verhältnis setzt zur Wirtschaftskraft. Und zweitens müssen wir uns vorbereiten, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Also wir als Einzelstaaten in der Europäischen Union müssen mit der Unterstützung der Europäischen Union ihrer Koordinationsleistung, die sie erbringen kann, gerade in der Rüstungsindustrie, müssen sehen, dass wir den europäischen Pfeiler stärken.
Herr Bühler, ich weiß ja aus vielen Podcast-Folgen, dass Sie, ich sag's mal umgangssprachlich, ungemütlich werden, wenn Sie da hören, aus NATO-Staaten mehr Souveränität, mehr Distanz zu den USA. Warum setzen Sie so stark auf das Atlantische Bündnis? Das fragen sich auch immer wieder Hörer, wenn Sie uns schreiben, vor allem mit dem Blick auf den November, wenn dann vielleicht ein unberechenbarer Präsident das Bündnis anführt.
Ja. Nun wissen wir gar nicht, ob Trump überhaupt kandidiert. Er hat ja jetzt 4 Verfahren, glaube ich, am Hals. Wir wissen nicht, ob er überhaupt gewählt wird. Und selbst wenn, dann kann eine zweite Amtszeit ganz anders aussehen. Auch wenn er sicher seinen persönlichen Charakter nicht ändern kann, den ich natürlich nicht gut finde. Aber die Amtszeit kann anders aussehen. Ein Indiz ist ja, dass er offenbar mit dem Vorgehen des Repräsentantenhauses, des Sprechers Johnson, auch einverstanden war, dass man nun die Kehrtwende gemacht hat, praktisch zu dem, was Trump immer gesagt hat, keine Unterstützung der Ukraine und dann jetzt plötzlich so ein 50-Milliarden-Paket. Und 50 Milliarden ja nur für die Ausrüstung. Insgesamt sind es ja über 60 Milliarden. Also das verstehe ich schon als Indiz und generell gesagt verstehen sehr viele Amerikaner, auch Republikaner natürlich, dass ein schwaches Europa oder gar ein Europa unter Einfluss Russlands für sie, für Amerika, nichts Gutes brächte. Also es ist im geostrategischen Interesse der USA, Europa als Verbündeten zu haben.
Wenn Sie sagen, dass innerhalb der NATO die europäischen Säulen sozusagen gestärkt werden müssen, was würden denn die Europäer verlieren ohne den Partner USA?
Naja, erstmal den US-Nuklearschirm. Auf diese Diskussion beziehen Sie sich wohl, wenn Sie sagen, ich bin da ungemütlich. Mhm. Bin ich eigentlich nicht, aber da bin ich sehr kritisch, wenn man mit Ideen dort versuchen will, einen Atomschirm aus europäischer Perspektive zu konstruieren. Der amerikanische Nuklearschirm, so wie er heute besteht, und die erweiterte Abschreckung, die Amerikaner auch uns dadurch geben, das ist unersetzlich und das kann europäisch nicht geschaffen werden. Da könnten wir jetzt längere Zeit darüber sprechen, aber wir haben das schon mal getan. Das kann europäisch nicht geschaffen.
Beispiel Europa-Armee, ja.
Ja, genau. Auch durch einzelne Staaten nicht geschaffen werden sollte. Stichwort einzelne Stimmen aus Polen, die da schon sagen, wir bieten uns da an oder wir schaffen uns selbst welche an. Der Atomwaffensperrvertrag ist eindeutig und wenn wir Europäer, auch nur einzelne Staaten der Europäer, so einen Vertrag aufkündigen würden, dann hätte das einen Nachahmungseffekt in dieser Welt und das würde unsere Welt nicht sicherer machen. Das ist mein Argument, das ich da habe. Ich sage Ihnen ein zweites Beispiel. Offene Seewege. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, aber auch die anderen europäischen Länder, hängen wie kaum ein anderer Erdteil, kaum ein anderes Land, wenn man jetzt nur über Deutschland spricht, so vom Export ab, auch vom Import, so von offenen Seewegen ab. Wer soll das garantieren wie bisher? Schauen Sie, das Rote Meer, da waren die Frachter in Gefahr. Sie sind beschossen worden von den Houthis. Wann waren die Schiffe der Europäischen Union da? Es wurde Januar, Februar und die Amerikaner waren im Dezember schon da und haben die ersten Raketen abgeschossen, die auf Schiffe gerichtet waren und sogar auch Raketen abgeschossen, die Richtung Israel gerichtet waren. Und das Dritte ist die Luftverteidigung Europas. Das ist ja viel zu wenig bekannt, dass die Amerikaner eigentlich die Hauptlast der territorialen Luftverteidigung für Europa tragen. Sie haben alleine 4 Schiffe, also spezialisierte Raketenschiffe für die Luftverteidigung, um Europa stationiert oder können sie stationieren. Teilweise sind sie immer da und das würde auch wegbrechen. Und natürlich auch die bodengebundene Luftverteidigung, die hier in Europa stationiert ist von den Amerikanern. Und das könnten sie jetzt fortsetzen. Also es macht keinen Sinn, ein bestehendes, verlässliches und bewährtes System einzureißen, wegen einer Vision, die man hat. Es macht vor allen Dingen dann keinen Sinn, wenn man gerade in einer Situation ist, wo man darauf angewiesen sein könnte, so ein System zu brauchen.
Was die Kooperation der Europäer angeht, auch militärisch, da hat es noch einen Termin gegeben in der letzten Woche, den ich gerne mit Ihnen, Herr Bühler, besprechen möchte, wo ich auf Hintergründe und Einordnung hoffe. Es geht um eine deutsch-französische Rüstungskooperation. Ich habe ja die Frage schon zu Beginn des Podcasts gestellt. Was hat Boris Pistorius mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu ausgehandelt und als neue Verteidigungskooperation besonders gewürdigt? Der französische Verteidigungsminister hatte bei diesem Termin seinen Kopf an beide Schultern von Pistorius gedrückt. Ich glaube, der war sogar ein bisschen irritiert. Ich war baff, als ich das gesehen habe, weil das ja auf höchster politischer Ebene eher selten bis nie zu sehen ist. Herr Bühler, was wurde da mit inniger Umarmung besiegelt?
Das war ein weiterer Schritt zur Entwicklung eines gemeinsamen Landkampfsystems. Das ist ein Projekt von mehreren deutsch-französischen Projekten, das zurzeit von Ministerin von der Leyen zwischen Deutschland und Frankreich vereinbart worden ist. Das zukünftige Landkampfsystem hat als Zwilling neben sich das zukünftige Luftkampfsystem. Das FCAS heißt das abgekürzt. Dafür haben sich die Franzosen federführend bereit erklärt nach längeren Verhandlungen. Und Deutschland, die Amtsseite, die Ministeriumsseite, die hat sich federführend für das Landsystem dort entschieden. Das künftige Luftkampfsystem wird ergänzt durch eine Drohne, die gemeinsam entwickelt wird und gebaut wird, jetzt auch beschafft wird, zusammen mit Frankreich, aber auch mit Spanien und Italien. Die gemeinsame Lufttransportstaffel muss genannt werden in Evreux, in der Normandie. Letztere hat bereits insgesamt 6 deutsche Transportflugzeuge und Tanker vom Typ Hercules C-130J. Und das sind die Maschinen, die über Gaza die Versorgungsgüter abwerfen per Fallschirm. Also dieser Schritt, das war Ihre Frage, dieser Schritt war jetzt eine Vereinbarung, bis Mitte, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, einen Vertrag für die nächste Phase zu verhandeln, dieses Projekts und abzuschließen, in der die Entwicklung eines Demonstrators in den nächsten Jahren geregelt wird, also bis 2030. Grundlage für diese Vereinbarung waren umfangreiche Vorarbeiten, technologische Vorarbeiten, Studien sowie eine Einigung, welche Industrien in Frankreich und in Deutschland in welchen Teilen des Projekts beteiligt werden sollen. Und diese Firmen müssen jetzt eine gemeinsame Projektgesellschaft bilden, damit dieser Vertrag dann auch zustande kommt, beziehungsweise ein Ansprechpartner da ist, der den Vertrag dann auch unterschreiben kann.
Ich muss noch mal ein bisschen die Begrifflichkeiten für mich auch klären. Sie sprechen von einem Demonstrator. Das Bundesverteidigungsministerium sprach von Main Ground Combat System Project. Und in überregionalen Medien, FAZ, Spiegel, Tagesschau.de, da war vom Panzer die Rede, vom neuen Weg zum Panzer, vom Bau eines gemeinsamen Kampfpanzersystems. Ist das zu sehr Hightech, zu viel Zukunftsmusik, um das den Leuten zuzumuten, oder können Sie es gar nicht verstehen?
Ja, wie die Überschriften zustande kommen, das weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall kein Panzer, der dort entwickelt werden soll. Der Grundgedanke dieses Projekts besteht ja darin, dass das bisherige Konzept eines Kampfpanzers an seine Grenzen stößt. Warum ist das so? Die Kampfpanzer wurden über die Zeit immer schwerer. Die gegnerischen Waffen werden immer präziser und auch durchschlagsfähiger. Das erfordert mehr Schutz, das bedeutet mehr Gewicht. Also wir liegen jetzt bei 70 Tonnen plus und das jetzt mit steigender Tendenz über die letzten Jahrzehnte. Und vor allen Dingen, das ist der zweite Punkt, hat ein Kampfpanzer viele Fähigkeiten. Also schon bei der Waffentechnik mehrere Waffen an Bord. Er hat eine ganze Reihe von Sensoren, wird in der Zukunft noch mehr Sensoren haben. Wenn ein Kampfpanzer einmal getroffen wird, dann sind alle Fähigkeiten weg und schlimmer noch, die Besatzung ist weg. Und deshalb dieser Grundgedanke, die Fähigkeiten auf mehrere Plattformen zu verteilen. Teilweise sollten die einzelnen Plattformen ferngesteuert werden. Das spart Personal und gefährdet das Personal auch nicht. Nur die Plattform, von der alles gesteuert wird, sollte von Menschen besetzt sein und deshalb auch stark gepanzert sein. Alles andere kann mit weniger Schutz auskommen.
Sie haben ja gesagt, diese Projekte, das dauert alles sehr, sehr lange. Sie haben Ursula von der Leyen angesprochen, die war Verteidigungsministerin. Ich glaube, da waren auch Sie im Verteidigungsministerium, oder Herr Bühler? Warum dauert das so lange?
Ja, bei solch bilateralen Projekten gibt es eine Reihe von Stolpersteinen, die dazu führen, dass so ein Projekt eben auch in der Anfangsphase so lange dauert. Die operationellen Anforderungen zum Beispiel, die müssen von den Militärs Frankreichs und Deutschlands besprochen werden. Da können Sie nicht davon ausgehen, dass eine Armee, die in Afrika ihren Schwerpunkt damals sah, dass die den gleichen Kampfpanzer mit den gleichen Fähigkeiten, den gleichen Leistungsparametern haben will, wie wir das haben. Da haben wir unterschiedliche Traditionen auch. Es gibt auch Unterschiede in den Verfahren, in den nationalen Verfahren und Beschaffungsprozessen. Es gibt Unterschiede in der Beschaffungsorganisation. Die Rüstungsindustrie ist ja in Teilen eine staatliche Industrie in Frankreich. Das heißt, die Rüstungsagentur führt selbst auch Rüstungsindustrie und mischt sich schon in der Phase der Erstellung der operationellen Anforderungen in die Verhandlungen mit ein. Haushaltsrechtliche Unterschiede kommen dazu. Und dann vielleicht das Wichtigste ist, dass wir ja bei so ganz neuen Projekten im Grenzbereich uns bewegen, also der heute möglichen Technologie. Und der Unterpunkt dazu ist, dass die Technologie sich bis dahin, bis das erste System dort ausgeliefert wird, irgendwann mal in 20 Jahren, dann wird die Technologie noch mehr Möglichkeiten bieten. Und das trifft insbesondere auf die Digitaltechnik zu und dort auf die Software. Also das sind sehr viele technische Studien, sehr viel Forschungsarbeit auch notwendig, bis man diesen Schritt erreicht hat, einen Demonstrator bauen zu können. Und dann kommen so praktische Fragen noch, wer hat die Führung im Projekt? Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Aber dann auch eine zeitaufwendige Aufgabe war sicher für beide Ministerien in Paris und in Berlin. Wie stellt sich die Rüstungsindustrie auf?
Es geht ja um große Summen.
Eben, ja.
Herr Bühler, kann man solche großen, komplexen Militärgeräte nicht auch alleine bauen, dass man es dann in der eigenen Hand hat?
Ja, das wollen wir ja gerade nicht mehr. Wir wollen ja weg von einem Zustand, dass es, weiß nicht, 11 Kampfpanzer gibt in Europa, sondern idealerweise haben wir alle den gleichen Typ. Das erleichtert die Ausbildung, das erleichtert die Interoperabilität, das senkt vor allen Dingen die Kosten in der Beschaffung und dann auch im Betrieb. Da wollen wir hin. Die Realität ist allerdings so, dass Frankreich es verhindert hat, dass in einer Anfangsphase auch andere Nationen dort teilhaben können. Sie wollte das exklusiv nur mit den Deutschen machen. die Rüstungsagentur dort. Kann man so machen, vereinfacht auch die Diskussionen am Anfang, hat aber zur Folge, dass andere nicht mehr warten wollen, die Polen beispielsweise, und dann Kampfpanzer in Südkorea kaufen. Also der richtige Weg ist tatsächlich der Kooperation, auch wenn sie sehr mühsam ist, wenn man etwas Neues entwickelt. Das stimmt.
Würden Sie eine Wette eingehen? Sie haben von 20 Jahren gesprochen, dass das System bis 2040 fertig ist?
Also 2040 weiß ich nicht, aber ich wette sowieso sehr selten. Jetzt drücke ich mich wieder vor den Tisch. Also ich will mal sagen, Mitte der 40er Jahre, denke ich. Aber bis dahin sind noch viele Klippen zu umschiffen. Da gibt es auch viele Risiken, aber auch Möglichkeiten im Sinne von, es verändert sich Technologie so rasant, dass nochmal ein neuer Ansatz gesucht werden muss für Teilsysteme, aber auch Risiken bei der Politik. Wir haben einige Wahlen noch anstehen bis Mitte 40. Wir werden einige Regierungen erleben, auch Parlamentarier, gerade bei uns, weil die Parlamentarier ja ein sehr starkes Wort mitzureden haben bei uns über diese Einzelbilligung von Projekten, die teurer werden als 25 Millionen. Und das wird erheblich teurer. Risiken sind auch die Militärs natürlich. Da kann man auch nicht davon ausgehen, dass das unverändert ist, dass man in 20 Jahren immer noch so denkt, wie man Mitte des letzten Jahrzehnts, also 2014, 15, 16 gedacht hat. Die Rüstungsbetriebe sind auch ein Risikofaktor, aber bieten eben auch sehr starke Möglichkeiten. Aber sie müssen sich auch vertragen am Ende und es muss funktionieren, dieses Gebilde. Und letztlich die Kosten. Die Kosten sollten auch nicht explodieren in diesem Projekt. Also da gibt es schon Risiken und es ist nicht gesagt, und es wird sicher starke Führung brauchen, politische Führung, aber auch militärische Führung, um dieses Projekt dann, wie auch das Luftkampfsystem, zum erfolgreichen Ende zu bringen.
Also eher kein optimistischer Ausblick, sondern ein langer Atem ist gefragt. Herr Bühler, danke für heute. Danke auch für die vielen Mails. Wir haben heute keine beantwortet von Hörerinnen und Hörern, aber die Gelegenheit gibt es bald wieder. Wenn Sie eine Frage haben zum Krieg in der Ukraine und sicherheitspolitische, militärpolitische Fragen, dann melden Sie sich unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 637 3737 oder Sie schreiben uns, das ist ja immer die bewährteste Methode. Sie schreiben uns eine Mail an general@mdraktuell.de. Herr Bühler, ich weiß und habe mit Herrn Deisinger gesprochen, am Freitag kein Podcast. Das hat viele Termingründe, aber in der Folgewoche gibt es wieder einen. Und wenn es ganz heftig kommen sollte und schlimme Dinge passieren, dann werden wir auch ein Podcast-Spezial noch in dieser Woche machen. Aber ansonsten Dienstag der Folgewoche. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und vielleicht hören wir uns mal wieder.
Ja, danke schön, Frau Tesch. Würde mich freuen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.